Deutschlandfunk. Der Tag.
Die USA wollen Zölle auf Käse, Wein, Oliven und noch diverse andere Produkte aus Europa erheben. Und zwar aufgrund von Flugzeugen. Also eher wegen eines Flugzeugbauers, nämlich Airbus. Und genauer gesagt wegen Subventionen, die Airbus erhalten hat. Und ja, das ist alles ein klitzekleines bisschen absurd. Und vor allem könnte sich die EU in Kürze auch revanchieren, weil die USA ihren Flugzeugbauer Boeing auch subventioniert haben. Naja, und jetzt stecken wir irgendwie mittendrin in einem ziemlich absurden Zollstreit. Und falls Sie sich auch fragen, was denn jetzt Käse mit Flugzeugen zu tun hat, wir versuchen das gleich aufzudröseln. Außerdem reden wir über politische Machtspiele in Brüssel, beziehungsweise das Projekt, die Bildung der EU-Kommission demokratischer zu machen. Zu diesem Zweck werden die angehenden Kommissare und Kommissarinnen gerade von Mitgliedern des Parlaments gegrillt in entsprechenden Befragungen und die gucken wir uns genauer an. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Die USA unter Donald Trump sind jetzt ja schon seit einiger Zeit im Zollstreit mit der Europäischen Union. Da geht es maßgeblich auch um Autos. Donald Trump hat da schon mehrfach angekündigt, aus Europa kommende Autos mit Strafzöllen belegen zu wollen. Die EU versucht das ihrerseits zu verhindern. Es gab schon viele Verhandlungen in dieser Hinsicht. Und die Welthandelsorganisation, die warnt eigentlich auch immer wieder vor mehr Zöllen, auch im Handelskrieg mit China. Jetzt haben wir aber einen aktuellen Fall, wo die WTO plötzlich sagt, ja, Zölle, total in Ordnung, könnt ihr machen. Und die USA überlegen jetzt unter anderem Whisky, Käse und Wein aus Europa mit Zöllen zu belegen. Das ist ein hochverworrender Komplex, den ich mir von Brigitte Scholtes habe erklären lassen. Sie sitzt in unserem Frankfurter Börsenbüro. Und Brigitte, ich glaube, wir fangen vielleicht auch bei Verwirrung Nummer 1 direkt an in dieser Sache. Die WTO erlaubt Zölle. Normalerweise ist die WTO aber schon gegen Zölle, richtig?
Ja, das ist definitiv so, denn die Welthandelsorganisation, die soll ja für freien Welthandel sorgen. Das tut sie ja seit 1994 und hat da das Ziel, Handelshemmnisse abzubauen, den Handel eben zu liberalisieren, im Streitfall zu schlichten, also eben den Versuch, ohne Zölle klarzukommen. Aber die sind dann offenbar doch in bestimmten seltenen Fällen gerechtfertigt. Das sagt wohl auch die WTO.
Wenn wir uns diesen konkreten Fall angucken, warum sagt die Welthandelsorganisation jetzt in diesem Fall, okay, USA, jetzt dürft ihr tatsächlich Zölle erheben? Das hat was mit irgendwelchen Subventionen zu tun.
Das hat mit Subventionen zu tun. Die darf ein Staat natürlich in bestimmten Fällen geben. Hier aber, sagt die WTO, sind diese Subventionen illegal. Denn man kann sich ja fragen, muss ein Staat tatsächlich einen Flugzeugbauer unterstützen? Mhm. Das kann man sagen. Also wenn es so ein nationales Monopol gibt, da weiß ich, Stromnetzbetreiber oder so, da ist es ja unsinnig, dass es da zwei gibt, dass da zwei Stromleitungen nebeneinander gebaut werden. Könnte man auch vielleicht noch grundsätzlich drüber debattieren. Aber beim Flugzeugbauer, klar. Da ist doch schön, wenn es Wettbewerb gibt, wenn es dann einen zweiten gibt. Warum soll man dann also diesen Flugzeugbauer subventionieren, unterstützen? Und deswegen sieht die WTO diese Subventionen als illegal an und sagt, okay, liebe USA, ihr dürft jetzt tatsächlich dann Zölle erheben, hat aber auch begrenzt und gesagt, 7,5 Milliarden Dollar, mehr dürft ihr nicht nehmen, weil größer ist jedenfalls nach Meinung der WTA der Schaden nicht. Ja, und das ist eben die Frage. Ist das also eine richtige Geschichte? Ich denke, in dem Fall kann man sagen, die WTO hat da zu Recht so entschieden.
Aber um das tatsächlich nochmal für mich zu verstehen, also die WTO sagt, hier wurden unrechtmäßig Subventionen an den Flugzeughersteller Airbus gegeben. Dadurch ist den USA ein wirtschaftlicher Schaden entstanden und den dürfen die jetzt wieder gut machen, indem sie Zölle auf EU-Produkte erheben. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, das ist richtig zusammengefasst. Die WTO hat jetzt nicht gesagt, auf welche Produkte die USA diese Zölle dann erheben dürfen. Das überlässt sie ihnen. Sie legt also eben nur diesen Schaden fest, der den USA entstanden ist und sagt, okay, also wenn ihr diesen Schaden ausgleichen wollt, dann erhebt in Gottes Namen dann eben Zölle.
Gucken wir uns vielleicht die Unternehmen, um die es da ging, noch mal ganz kurz genauer an. Also es ist ja im Prinzip der Konflikt Airbus gegen Boeing. Boeing US-Hersteller, Airbus europäischer Hersteller. Wäre denn aus deiner Sicht Airbus überhaupt konkurrenzfähig gewesen, wenn es diese Subventionen der EU nicht gegeben hätte?
Ja, ich glaube, das wäre wirklich fraglich gewesen, ob Airbus dann zumindest so, naja, schnell ist gut gesagt, so zu einem großen Unternehmen herangewachsen wäre, weil Boeing war damals alleiniger Marktführer und gut, es ist nun lange her, dass Airbus gegründet wurde, 1970 war das. Das hat tatsächlich dann gut 30 Jahre gedauert, bis Airbus dann quasi wirklich ein Wettbewerber war, denn erst 2001, meine ich, hat es mehr Aufträge in den Büchern gehabt als Boeing. Und da hat Boeing natürlich gesagt, ups, jetzt haben wir also wirklich einen heftigen Wettbewerber bekommen. Es hat also wirklich für gesunden Wettbewerb gesorgt und damit auch für niedrigere Preise. Also die beiden veranstalten deswegen jedes Jahr so einen Wettlauf um Kunden. Und ja, jetzt müssen die im Prinzip sich eher sorgen, dass dann nicht ein neuer Wettbewerber aus China kommt, denn den haben sie sich damit bisher auch so ein bisschen vom Leib gehalten. Und Subventionen, muss man allerdings auch sagen, im Flugzeugbauerbereich, das hängt ja auch immer ein bisschen mit dieser militärischen Geschichte zusammen. Mhm. Also Militärflugzeuge, das ist nun mal nationales Interesse oder Interesse eines großen gemeinschaftlichen Raumes. Und da ist in diesem Bereich das alles so ein bisschen tricky, würde ich sagen.
Und was ja auch zusätzlich tricky ist, also die USA dürfen jetzt Zölle erheben, hat die WTO entschieden. Aber es läuft ja parallel auch noch ein zweites Verfahren mit der Frage, ob die EU das auch dürfen, weil ja auch die USA subventioniert haben, also in dem Fall dann Boeing. Ist denn jetzt in diesem zweiten laufenden Verfahren auch so eine Entscheidung zu erwarten? Also könnte die EU quasi mit Zöllen auf US-Produkte zurückschlagen?
Das ist im Prinzip das Absurde an dieser gesamten Situation, denn die WTO hat ja schon grundsätzlich entschieden, ja, also die Europäer haben Airbus subventioniert und aber auch die USA haben Boeing subventioniert und beides hält sie nicht für richtig. Nur waren die Amerikaner schneller, deswegen ist jetzt dieses Verfahren als erstes abgeschlossen. Das gegen Boeing wird aber erst Anfang des Jahres im Frühjahr irgendwann entschieden und dann kann es also gerade der Schuss wieder nach hinten losgehen. Die EU, die machen sogar einen Schaden von knapp 12 Milliarden Dollar geltend. Das wäre also noch höher, ist fraglich, ob die WTO das in dieser Höhe dann beibehält. Aber ja, das würde dann genau in die andere Richtung losgehen. Und da höre ich jetzt immer wieder, dass eben Volkswirte auch sagen oder eben so, die sich mit der Weltwirtschaft beschäftigen, müssen wir das, wäre es dann nicht sinnvoll gewesen, die WTO hätte jetzt gesagt, okay, hier, ihr seid beide Sünder und jetzt stellen wir das mal zurück, bis wir beides entschieden haben und dann wären auch diese Zölle, würden die nicht erhoben jetzt von Seiten der USA.
Zumal man dann ja auch aus der Sicht irgendwie die Frage stellen könnte, ob sich der Schaden, der den jeweiligen Wirtschaftsräumen entstanden ist, nicht quasi dadurch auch irgendwie wieder ausgleicht, dass ja beide Seiten irgendwie Unrecht begangen haben. Aber gucken wir vielleicht mal noch auf diese Zölle ein bisschen genauer, weil die USA überlegen jetzt, auf was die Zölle draufschlagen wollen. Da sind Wein und Käse aus der Europäischen Union im Blick. Warum gerade solche Produkte, wenn wir doch eigentlich ursprünglich über Flugzeuge geredet haben?
Ja, in Flugzeugen isst man doch auch gerne Wein, isst man gern Käse oder trinkt Wein. Nein, Scherz beiseite. Ja, es sind landwirtschaftliche Produkte und das ist, glaube ich, das große Thema. Landwirtschaft in der EU wird ja stark subventioniert, vor allen Dingen von Frankreich. Deswegen wahrscheinlich auch Wein und Käse so ein Fokus darauf. Es gibt ja noch viele andere Produkte, auf die dann Zölle erhoben werden sollen. Ich glaube, die Liste ist 8 Seiten lang oder so. Aber gut, Wein, Käse, das ist so schön plastisch. Frankreich schützt seine Bauern sehr stark. Eine Einigung mit den USA in Sachen Zölle, das geht nicht ohne Einbeziehung der Landwirtschaft. Dagegen sträubt sich Frankreich mit allen Mitteln. Und Frankreich hat ja auch schon versucht zu sagen, jetzt gerade im Hinblick auf diese aktuellen Zölle, wir erheben sofort Vergeltungszölle. Da sind aber die meisten anderen Europäer vor, die sagen, wir können jetzt nicht Gleiches mit Gleichem sofort vergelten. Da müssen wir uns doch ein bisschen zurückhalten, einfach ein bisschen vorsichtiger mit dem Ganzen umgehen, denn das würde eigentlich ja erst die Stärke ausmachen. Also man kann wirklich dann nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn handeln, denn Handelskonflikte sind nun mal schädlich und da ist auch der Schutz der heimischen Bauern in Frankreich auch nicht wert, dass man dieses Prinzip dann aufgibt.
Die Frage ist ja auch immer noch, ob diese Zölle überhaupt kommen. Da gibt es von US-Seite jetzt ja auch durchaus widersprüchliche Signale oder zumindest nochmal Signale der Gesprächsbereitschaft, weil Zölle inzwischen einfach auch ein, ja, ich sag mal, politisches Mittel in wirtschaftspolitischen Verhandlungen sind?
Ja, das definitiv ist das so. Man sieht ja auch, wie Trump mit den Autozöllen immer agiert. Er droht damit. Die Europäer erstarren fast vor lauter Sorge. Aber so versucht er sie eben zu Verhandlungen zu bringen. Jetzt hat man ja auch gehört, dass der Außenminister Pompeo mit den Europäern durchaus verhandeln will. Ja, dann kann man einfach schauen, ob man da in anderer Hinsicht vielleicht wieder ein wenig Entgegenkommen bekommt. Aber es ist eben fraglich, gerade bei der Regierung Trump, wie lange dann ein solches Versprechen hält. Das macht es ja so problematisch. Und die Wirtschaft, die leidet.
Und wichtig wäre es dann aus europäischer Perspektive betrachtet, aber auch schon eine einheitliche Position dem gegenüber zu setzen und jetzt nicht zu sagen, die Italiener sagen plötzlich, ja, okay, wir wollen aber das und die Franzosen wollen dann doch das, weil sie ihren Agrarsektor schützen wollen. Also einheitliche Position wäre da schon jetzt als Position für Verhandlungen wichtig.
Das wäre auf jeden Fall wichtig, denn das ist natürlich der zweite Punkt, dass man versuchen will, durch diese vielen verschiedenen Zölle dann auch die Europäer zu spalten, dass eben jedes Land quasi das Produkt dann mit Zöllen belegt wird, das ihm besonders schadet oder das einen besonderen Ruf in der Welt genießt. Ich denke gerade an den schottischen Whisky, der dann ja auch mit Zöllen belegt wird oder Olivenöl aus Spanien. Das tut weh und jedes Land wird versuchen, das zu vermeiden. Aber gerade da ist es wichtig, dass die Europäer sich auf ihre gemeinsame Stärke besinnen. Und wie Trump da ja schon quasi mit dem Brexit einen Spalt in die europäische Einheitsfront da versuchen will zu treiben, so wird er das jetzt, wird das auch der Hintersinn sein dieser unterschiedlichen Zölle auf europäische Produkte.
Dieser ganze Zollstreit, den wir skizziert haben, das wird also auch ein Riesenthema für die nächste EU-Kommission, die gerade in Brüssel final gebildet wird. Es gibt ja schon eine Kommissionschefin, Ursula von der Leyen, und die hat nach Vorschlägen aus den Mitgliedstaaten ein entsprechendes Kommissionsteam gebildet. Und das muss sich derzeit einem Befragungsprozess unterziehen, wo das Parlament sie ordentlich in die Zange nimmt. Zwei KandidatInnen wurden schon im Vorfeld aussortiert, und zwar aus Ungarn und Rumänien, wegen möglicher Interessenkonflikte, so die Einschätzung des Rechtsausschusses. Die anderen werden nun befragt. In dieser Woche haben wir die ersten Sitzungen gesehen, beziehungsweise Bettina Klein hat das für uns getan. Und Bettina, ich fühlte mich da schon fast so ein bisschen an Befragungen in den USA erinnert. Passt der Vergleich?
Naja, warum erinnert uns das daran? Weil das eben so in der Form, wie das in Deutschland nicht kennen. Und ich muss auch sagen, ich habe diese Anhörungen wirklich erst in den USA kennengelernt und bin seitdem eigentlich wirklich ein Fan davon. Das ist meiner Meinung nach schon so eine Art, ja, wenn man hochgreifend sagen will, Hochamt der Demokratie, das da zelebriert wird. Das hat in den USA natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht. Dort werden alle hochrangigen Regierungsbeamten dem Verfahren ja unterzogen. Kommissare sind keine Minister in dem Sinne. Und man muss auch mal sagen, es herrscht bei den Senatoren auch in Washington nochmal ein anderes Selbstbewusstsein, eine andere Selbstverständlichkeit, wobei das eben natürlich auch zunehmend mit Parteipolitik unterlegt ist, wie wir wissen.
Wie hast du denn eigentlich jetzt in den Anhörungen, die du dir beobachtet hast, die Stimmung erlebt? Ist man da eher wohlwollend gegenüber den Kandidatinnen und Kandidaten oder hat das tatsächlich auch schon ein bisschen was von Gerichtssaal?
Ja, also kritische Fragen gab es eigentlich fast immer. Man muss sich ja klar machen, dass jede dieser Anhörungen, von denen wir diese Woche 19 hatten, jede Anhörung dauert 3 Stunden oder mehr als 2,5 Stunden. Und da ist auch keine Kaffeepause drin, sondern das geht wirklich dann ununterbrochen und schon auch auf relativ hohem Niveau, muss man sagen. Das sind ja alles auch Fachpolitiker da drin. Ich würde mal sagen, manchmal schon ein bisschen wie im Gerichtssaal. Also gerade wenn Parlamentarier dran waren, die politisch ausgesprochen eben anders gefärbt sind als die Kommissarsanwärter. Aber alles in allem finde ich schon ein sehr demokratisches Format auf hohem Niveau. Da ist unglaublich viel Stoff, der da abgearbeitet wird. Und das finde ich dann irgendwie doch schon wieder beeindruckend. Man sieht eben auch, wie die künftigen Kommissare sich da einerseits inhaltlich präsentieren, aber eben auch, wie sie sich kommunikativ verhalten. Auch unter dem Druck, unter massiven Anwürfen. Wer bleibt da cool und gelassen? Wer zeigt eher Nerven? Wie intelligent präsentieren sich da die Einzelnen? Also das ist schon wirklich ein interessantes Schauspiel.
Aber dient das nicht auch immer so ein bisschen der Selbstdarstellung derjenigen, die die Fragen stellen?
Ja, klar, natürlich. Also eine Kollegin einer internationalen, nicht deutschsprachigen Zeitung sagte gestern zu mir, die wollen einfach in ihrer Eitelkeit natürlich auch bestätigt werden. Aber gut, sie sind gewählte Parlamentarier. Das Europäische Parlament hat in den vergangenen Jahren versucht, immer mehr Macht und Einfluss auch zu bekommen, um eben auch aus diesem Ruf rauszukommen, dass es eben quasi einflusslos sei. Das sind alles direkt gewählte Abgeordnete, muss man sagen. Und die haben schon Wörtchen mitzureden. Und das zeigen sie bei diesen Anhörungen doch relativ deutlich. Und das ist wirklich dann schon Demokratie in Reinkultur, wenn man mal die Parteipolitik abzieht, die es hier natürlich auch gibt.
Nun ist es ja so, dass zwei Kandidatinnen schon vor diesen Befragungen rausgeschmissen worden sind. Kam das eigentlich überraschend?
Na, das war auf jeden Fall eine Premiere, denn das ist ja neu, dass der Rechtsausschuss jetzt vor den Anhörungen noch die Erklärung über finanzielle Interessen prüft. Das hat man neu eingeführt seit der letzten Besetzung der Kommission. Interessanterweise hat der Rechtsausschuss gleich zwei der ohnehin umstrittensten Kandidaten rausgekickt wegen Interessenskonflikten. Es gab jetzt einige Parlamentarier, die haben gesagt, da sei der Ausschuss doch möglicherweise übers Ziel hinausgeschossen. Es habe da keine wirklichen finanziellen Erklärungsprobleme gegeben. Ungarn hat es ja auch zutiefst bestritten und sich damit erheblichen Vorwürfen gewehrt. Aber Ursula von der Leyen, designierte Kommissionspräsidentin, hat es akzeptiert. Sie wollte keinen Konflikt an der Stelle mit dem Parlament und die beiden Anwärter werden jetzt eben ausgetauscht.
Wir reden da ja über den Rausschmiss sozusagen, weil die Parlamentarier Interessenskonflikte befürchten. Warum stellen denn überhaupt die einzelnen Staaten Kandidatinnen auf, die, ja, denen man sowas unterstellen könnte, also die keine komplett weiße Weste haben oder zumindest in den Verdacht geraten könnten, keine Weste zu haben?
Naja, zum einen bestreiten die Staaten das ja teilweise, dass die da keine weiße Weste haben, wie eben Beispiel Ungarn, da war der Aufschrei riesengroß, die Empörung, das war alles eine Sammlung von Lügen und so weiter. Da gibt es aber dann eben auch, wie wir sehen, möglicherweise einen politischen Entscheidungsspielraum. Das war ja beim Rechtsausschuss jetzt, wie gesagt, eine Premiere. Es gab da keine Vorbildentscheidungen, an denen man das hätte auch mal abgleichen können. Und dann gibt es eben auch, das halte ich auch für relativ wichtig, bei den eigentlichen Anhörungen auch noch keine klaren Kriterien in diesen Fragen. Die Maßstäbe sind eben nicht ganz einheitlich und deshalb fordern eben Abgeordnete wie Daniel Caspari zum Beispiel von der CDU für die nächste neue Besetzung der Kommission so etwas wie ein Kommissarsgesetz, in dem die Kriterien klar benannt sind, die man eben jetzt noch nicht geregelt hat. Also zum Beispiel, kann jemand Kommissar werden, gegen den Ermittlungen laufen oder der einen Strafbefehl akzeptiert hat? Und es ist eben auch, wäre auch wichtig vorzubeugen dem, was jetzt natürlich auch schon stattfindet, dass eben da parteipolitische Interessen reinspielen. Denn es ist schon zu beobachten, dass etwa Ausschussvorsitzende oder Mitglieder ihre eigenen Leute über den grünen Klee loben, selbst nach etwas zweifelhaften Vorstellungen. So ist das eben in der Parteipolitik und die Einschränkung muss man eben teilweise auch bei diesen Hearings hier im Europäischen Parlament machen.
Das würde dann ja bedeuten, dass das Ganze gar nicht so demokratisch wäre, wie man sich das wünschen würde.
Naja, es ist noch nicht bis ins Letzte, wie gesagt, ausgefallen. Also es ist immer noch sozusagen Verbesserungsmöglichkeiten gibt es da noch. Ja, und was eben angeht, diese Frage, welche Kriterien man anlegt, was jetzt nicht fachliche Kompetenz angeht und auch nicht wirklich erkennbare Befangenheit oder zu weniges, zu geringes europäisches Engagement. Da kann man aus Sicht der Parlamentarier in der Tat noch nachbessern. Mhm. Jetzt gleich das ganze Verfahren deswegen in Abrede zu stellen, das würde ich eigentlich nicht tun.
Okay, also wir arbeiten weiterhin daran, unser Europa besser zu machen.
Jawohl.
Einer, der das ja immer sich auch auf die Fahne schreibt, das ist Emmanuel Macron aus Frankreich. Nun hat ausgerechnet er ja auch eine Frau geschickt ins Kommissionsamt, beziehungsweise eine Frau nominiert, die auch ein bisschen kritisch unter die Lupe genommen wird, Sylvie Goulard. Die hat im Moment noch ein laufendes Verfahren der Antikorruptionsbehörde zusammen. Ich habe mir ehrlich gesagt die Frage gestellt, Macron als der große Europäer, warum gerade er? Warum schickt er so eine Person, wo wir wieder beim Stichwort weiße Weste sind, wo die Weste eben nicht so rein weiß ist?
Sie ist eine enge Vertraute von Macron, das muss man, glaube ich, vorweg auf jeden Fall festhalten. Sie wäre sicherlich eine fähige Kommissarin, was ihre fachlichen Eignungen angeht. Viele kennen sie einfach persönlich noch aus dem Europäischen Parlament. Also da herrschte wahrscheinlich auch so die Einstellung, das wird schon gut gehen, die ist so gut bekannt, die ist einfach auch ein Name schon in Europa. Und diese Vorwürfe, eben wegen derer sie eben schon als Ministerin zurückgetreten sind, das ist eben aus Sicht einiger, hat sich das erledigt, denn sie musste die 45.000 Euro zurückzahlen, deswegen, weil sie eben da einen Assistenten, einen Mitarbeiter beschäftigt hat, der eben nicht wirklich für sie gearbeitet hat, als für das Parlament, sondern eben für die Partei. Und das ist ein Verfahren, was vor 2 Jahren hochkam. Sie ist zurückgetreten damals. Aus ihrer Sicht war das irgendwie alles sauber. Was jetzt noch dazu hochkam, waren Einkünfte, Nebeneinkünfte, die sie bei einem amerikanischen Think Tank verdient hat, nämlich über 10.000 Euro im Monat. Und da wurde dann auch gefragt, also was für Gegenleistungen gab es da? In welcher Form ist sie da möglicherweise befangen? Es gibt weitere Punkte, wie zum Beispiel ein sehr, sehr großes Portfolio, das sie hat, also Binnenmarkt, die Industriepolitik, auch digitale Fragen, audiovisuelle Medien gehören mit dazu. Und daran haben sich auch einige Abgeordnete gestoßen und haben gesagt, also wie will sie denn diesen Riesenbereich verantworten? Da geht es dann auch um Machtfragen, ne? Klammer auf, soll diese französische Kommissarin da wirklich diesen Superbereich bekommen?
Ah, okay. Also im Prinzip so ein komplettes Verfahren zwischen einerseits wollen wir unsere EU besser machen, also letztlich auch Demokratisierungsprozesse innerhalb der Europäischen Union oder eher innerhalb der Kommission, vielleicht ist das noch besser beschrieben, aber dann auf der anderen Seite auch den Interessen der einzelnen Parteien oder auch Parteienfamilien.
Ja, vielleicht darf ich bei Sylvie Goulard nochmal ergänzen, das kommt nämlich auch noch mit dazu, das haben wir immer mal wieder auch ja erwähnt, dass eben auch nicht so ganz klar ist, woraus speist sich dieser Widerstand gegen sie eigentlich noch, ja, also findet da auch nochmal Ausdruck der Frust bei vielen Parlamentariern darüber, dass Macron ja sich sehr stark daran beteiligt hat, das Spitzenkandidatenmodell zu beerdigen für dieses Mal und eben auch gegen einige der Spitzenkandidaten wirklich da auch Front gemacht hat, ist das sozusagen die Retourkutsche. Alle bestreiten das natürlich und sagen, nein, um Gottes Willen, also von Revanche kann ja überhaupt gar keine Rede sein. Klar, dann gab es eine weitere Vermutung oder einen weiteren Verdacht, dass ja diese rumänische Kandidatin, die schon rausgekegelt wurde vom Rechtsausschuss und der Ungar, jeweils S und D, also Sozialdemokraten bzw. der EVP angehörten und nach einer gewissen Logik, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, die aber offensichtlich auch rumgeistert, müsse nun auch jemand von der Parteienfamilie Renew, also diesen ehemaligen Liberalen, dran glauben. Ob das jetzt wirklich so ist, das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich ein Verdacht ist. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass sich der Widerstand gegen Goulard im Augenblick aus einer Reihe von Quellen speist. Und ich fand eben auch und nicht nur ich, dass sie sich auch sehr, wie soll man sagen, sehr kämpferisch da auch präsentiert hat als Antwort auf diese Kritik. Und deswegen muss sie jetzt wirklich nochmal schriftliche Fragen beantworten. Ich habe die gerade gesehen, die es auch in sich haben. Ja, also ja oder nein, werden sie zurücktreten, wenn sich die Ermittlungen gegen sie da bestätigen. Ne? Und sie ist eben weniger da zu Kreuze gekrochen im Parlament oder auf die Knie gefallen, sondern hat da eigentlich eher belehrend den Abgeordneten erklärt, was hier eigentlich Sache ist und was nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur Stichwort Eitelkeit, aber vielleicht auch nicht so super gut angekommen ist.
Das ist alles schon so ein bisschen House of Cards Brüssel-Edition, wenn ich das so höre. Vielleicht gucken wir nochmal ganz kurz auf Ursula von der Leyen, die sich ja, man könnte schon sagen, in den letzten Tagen ein bisschen schlanken Fuß gemacht hat. Jetzt sind erstmal diese Befragungen laufend. Das heißt im Prinzip, wenn ich nochmal auf diesen Punkt zu sprechen komme, dass da einige KandidatInnen dabei waren, wo man durchaus auch vorher hätte sagen können, vielleicht nicht, schickt mir nochmal eine neue. Aber sie hat das Ganze jetzt schon weitergeleitet an das Parlament. Also vielleicht auch da so ein bisschen der Versuch, ich demokratisiere diesen Prozess, ich gebe da dem Parlament auch bewusst einfach mehr Macht.
Ja, das könnte schon sein. Also ob und wie sehr und in wie vielen Fällen sie jetzt darauf gedrungen hat, jemand anderes zu bekommen bei den Mitgliedstaaten, darüber ist ja offiziell nichts bekannt. Das ist ja niemals offiziell bestätigt worden. Jean-Claude Juncker hat die Katze auch erst am Ende seiner Amtszeit aus dem Sack gelassen. Er hat die Zahl von 6 Bewerbern genannt, die er zurückgeschickt hat, angeblich noch bevor die Öffentlichkeit sie kannte. Ursula von der Leyen wird es möglicherweise auch versucht haben und wenn sie den Anno gewonnen hat, dass sie da erstmal nicht weiterkommt, dann doch relativ gelassen auf das Parlament gesetzt haben und die Abgeordneten ihre Arbeit haben machen lassen, wie das ja auch geschehen ist oder auch immer noch geschieht. Diese Option war wirklich von Anfang an auch denkbar. Warum soll sie sich da verkämpfen, wenn der Verweis auf eine Parlamentsentscheidung da möglicherweise viel mehr Nachdruck erzeugt? Und zunächst entscheidet ja gar nicht sie, wer vorgeschlagen wird, sondern es ist eindeutig die Entscheidung der Mitgliedstaaten. Man kann eben auch sagen, sie hat sich da eben nicht verkämpft, sondern dem Parlament seine Stärke gelassen und zugebilligt und vielleicht auch das Parlament sogar gestärkt damit.
Dann gib uns zum Schluss vielleicht doch noch mal kurz einen kleinen zeitlichen Horizont. Wie geht das Ganze jetzt weiter?
In der nächsten Woche auf jeden Fall 5 weitere Anhörungen, wie sie geplant waren. Das sind dann die anderen Vizepräsidenten am Montag und am Dienstag. Aber es müssen eben einige Kandidaten jetzt noch nachliefern oder eben vielleicht auch nachsitzen, die von den Ausschüssen noch nicht bestätigt wurden, wie etwa der Pole Janusz Wojciechowski zum Beispiel und eben auch Sylvie Goulard. Und das wird in den nächsten Tagen oder 1-2 Wochen geschehen. Ein größerer Unsicherheitsfaktor sind eben die beiden neuen Kandidaten aus Ungarn und Rumänien, jetzt zeittechnisch, die Ursula von der Leyen ja auch selbst noch prüfen muss. Man hat ihr empfohlen, da auf die Vertrauensabstimmung in Bukarest zu warten, um eben nicht vorher einen Kandidaten zu akzeptieren, der dann die innenpolitische Entwicklung in Rumänien womöglich nicht übersteht. Mhm. So oder so, das alles muss quasi erledigt sein bis zur Abstimmung in Straßburg Ende Oktober. Geplant ist der 23. Wenn das nicht zu schaffen ist, dann kann die neue Kommission auch nicht wie geplant am 1. November die Arbeit aufnehmen. Eine Riesenkatastrophe wäre das sicherlich nicht, aber eben auch kein besonders schönes Zeichen, wenn es zu einer solchen Verzögerung dann käme.
House of Cards Brüssel Edition Season 1 bleibt also spannend. Dank dir für die Eindrücke, Bettina.
Gerne.
Der Tag am 4. Oktober 2019. Und bevor ich jetzt Tschüss sage, habe ich noch 2 Hörtipps für das regnerische Wochenende, das uns bevorsteht. Zum einen ein Podcast-Only-Projekt von Deutschlandfunk Kultur, Therapieland, hinter den Kulissen der Psychotherapie. Der Podcast setzt sich in mehreren Folgen damit auseinander, wie schwierig es ist, eine Therapeutin in Deutschland zu finden und ja, wie sich so eine Therapie tatsächlich auch entwickeln kann, positiv wie negativ, zu finden in unserer Deutschlandfunk-Audiothek oder halt da, wo Sie diesen Podcast auch hören, wenn Sie den nicht in der Audiothek hören, was ich aber empfehlen würde. Nun denn, falls Sie dann noch nicht genug haben, dann einfach den Feature-Feed des Deutschlandfunks öffnen und Wir waren wie Brüder hören. Das ist ein Feature von Daniel Schulz zur Jugend in Ostdeutschland, auch sehr empfehlenswert. Damit kommen Sie dann hoffentlich gut durchs Wochenende. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns auch noch eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören. Tschüss.